Ja, Gott ist treu. Ich musste darüber nachdenken, dass Gottes Treue ist der Grund, warum wir heute hier sind. Wenn Gott nicht treu wäre, wären wir heute nicht hier. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis an die Kinder. Findet heute Sonntagsschule statt? Was meint ihr? Nein? Warum nicht? Das hat Albert letztes Mal schon gesagt, weil heute ja kein Sonntag ist. Genau, heute ist Donnerstag. Genau, deswegen dürft ihr heute der Predigt zuhören. Gott ist treu. Und wir haben gerade gesungen, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Und ich würde mir einfach wünschen, dass auch heute der Gottesdienst dazu beiträgt, dass du nicht eine gute Anbetung erlebt hast oder eine tolle Predigt hörst, sondern dass dir Gott einfach in seinem Wort begegnet. Das wünschen wir dir hier. Und heute ist Christi Himmelfahrt. Heute feiern wir, oder anders gesagt, es ist nicht heute, sondern es war. Und ob es heute ist oder nicht, auf jeden Fall denken wir heute daran. Und das Thema meiner Predigt soll heißen Himmelfahrt, kein Abschied. Abschied nehmen. Wer von euch musste einmal oder schon einmal Abschied nehmen? Jeder, eigentlich jeder. Und wenn ich ein anderes Wort für Abschied suche, dann finde ich so Worte wie Trennung oder Weggang. Es ist auf jeden Fall so, dass mit einem Abschied endet eine Gemeinschaft. Oder zumindest verändert sich diese Gemeinschaft. Manchmal muss man sich für einen längeren Zeitraum verabschieden. Es gibt eine längere Trennung. Zum Beispiel, wenn man von Freunden Abschied nimmt, die in eine andere Stadt ziehen für ein Studium, für eine Ausbildung. Oder wenn Geschwister oder andere Christen in die Mission gehen, dann verabschiedet man sie für einen längeren Zeitraum. Einige von euch haben auch vor ungefähr 35 Jahren Abschied genommen aus der Heimat und sind hier nach Deutschland gekommen. Und vielleicht ist es sogar so, dass du selber Kinder hast oder Geschwister, von denen du Abschied nehmen musstest, weil sie weitergezogen sind. Irgendwo anders auf dieser Welt, auf einem anderen Kontinent. Und da nimmt man für einen längeren Zeitraum Abschied. Die Gemeinschaft verändert sich. Man erlebt einen Weggang, man erlebt eine Trennung. Ja, man ist verbunden. Es gibt viele Wege der Kommunikation, aber es ist eine Verabschiedung. Manchmal ist es sogar so, dass ein Wiedersehen gar nicht gewiss ist. Man verabschiedet sich und weiß nicht, sieht man die Person einmal wieder? Das erleben wir sehr häufig, wenn wir unsere Pflegekinder abgeben. Man hat eine gewisse Zeit mit ihnen verbracht, man hat sich investiert und dann gibt man sie ab, gibt man sie weiter und dann weiß man nicht, wird man sie wiedersehen, was wird aus ihnen? Manchmal ist ein Wiedersehen sogar ausgeschlossen. Wenn du auf einer Beerdigung bist und der Mensch, der dort verstorben ist, nicht Jesus nachgefolgt ist und nicht in die Herrlichkeit geht, du aber ein Kind Gottes bist, wirst du diesen Menschen nicht wiedersehen. Oder umgekehrt, wenn ein Mensch ein Kind Gottes ist und hier von dieser Erde Abschied nimmt und du bist kein Kind Gottes und bist auf seiner Beerdigung, dann werdet ihr euch auch nicht wiedersehen. Und wisst ihr, Abschied ist nichts, was man sich wünscht. Abschied, also wenn ich an Abschied denke, dann wird einem oft so ein bisschen schwer ums Herzen. Man denkt an Situationen, wo man sich verabschieden musste, wo es einem ja auch irgendwo schwer gefallen ist. Es ist sehr selten, dass man sich über Abschied freut. Aber heute ist Christi Himmelfahrt. Heute verabschiedet sich Jesus von der Erde. Heute verlässt Jesus die Erde. Er geht weg und die Jünger und damit auch 2000 Jahre ungefähr später, auch wir bleiben alleine, wir bleiben hier zurück. Oder etwa nicht? Himmelfahrt, kein Abschied. Jesus geht nicht einfach so. Jesus verlässt diese Welt nicht einfach durch die Hintertür und keiner bekommt mit, dass er nicht mehr da ist. Er lässt seine Jünger und auch seine Nachfolger nicht einfach so alleine. In Apostelgeschichte 1 lesen wir: Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Wenn wir diesen ersten Vers lesen, stellt sich die Frage, wer ist ich? Den ersten Bericht habe ich verfasst. Ich, das ist der Schreiber der Apostelgeschichte, und der Schreiber der Apostelgeschichte ist Lukas. Lukas ist vom Beruf Arzt und er ist der Reisebegleiter von Apostel Paulus. Alle oder die meisten von euch kennen Apostel Paulus und seine drei Missionsreisen. Apostel Paulus, der zu Jesus umkehrt, den Jesus stoppt und der das Evangelium in die Welt hinausträgt. Und dieser Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, ist der Reisebegleiter von Paulus. Und er schreibt diesen Bericht, diesen zweiten Bericht, die Apostelgeschichte. Ein anderes Wort für Apostelgeschichte ist Taten der Apostel. Und er schreibt diesen Bericht an Theophilus. Und der erste Bericht von Lukas, dem Arzt, das ist das Lukas-Evangelium. Das kennen wir auch. Und in Lukas 1, 1 bis 4 können wir nachlesen, dass Lukas auch diesen Bericht an Theophilus geschrieben hat. Und im Lukas-Evangelium lesen wir das, was Jesus getan hat. Und das Lukas-Evangelium schließt ab mit Kapitel 24, dort, wo Jesus seine Jünger zum Ölberg mitnimmt, sie dort segnet. Er wird aufgehoben zum Himmel, die Jünger werfen sich anbetend vor ihm nieder und sie kehren dann mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Und in Jerusalem angekommen, preisen und loben sie Gott. Und in seinem zweiten Bericht der Apostelgeschichte beginnt Lukas genau mit diesem Ereignis. Also er setzt es fort. Das heißt, wenn du die Bibel liest, dann kannst du das Lukas-Evangelium lesen und dann direkt im Anschluss die Apostelgeschichte. Dann hast du die beiden Berichte von Lukas gelesen. Und ich möchte mit euch Apostelgeschichte Kapitel 1, 1 bis 12 einmal lesen. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Ja, ich möchte heute mit euch diesen Abschnitt ein wenig betrachten. Und für mich ist es so, So wie wir gerade gesungen haben, wenn ich Gottes Wort betrachte, wenn ich sehe, wie groß Gott ist und wie groß Gott handelt, dann werde ich dankbar gestimmt. Und ich möchte mit euch heute über die Vollendung und die Gewissheit reden, über den Auftrag und die Unterstützung und über das Versprechen und die Perspektive. Und in den ersten Versen der Apostelgeschichte lesen wir, was Jesus tut und was er lehrt. Hier stehen beide Dinge. Hier steht nicht nur, dass Jesus gelehrt hat. Nein, er tat und lehrte. Jesus war kein Theoretiker. Jesus hat das, was er gelehrt und was er gesagt hat, das hat er vorgelebt. Jesus war Beispiel. Jesus gibt Beispiel und ist Vorbild. Und wie lange hat er das getan? Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Bis zu diesem Tag war er ein Vorbild und hat getan, was er gelehrt hat. Und dann wurde er in den Himmel aufgenommen. Und was hat er davor gemacht? Bevor er in den Himmel aufgenommen wird, geht er hin und gibt seinen Jüngern Anweisungen. Er gibt ihnen Befehle. Er spricht und redet mit ihnen über das Reich Gottes. Er gibt ihnen aber nicht nur Aufgaben, sondern er gibt ihnen auch Gewissheit. Wir lesen hier an dieser Stelle, dass er nach seinem Leiden und seinem Sterben und nach seiner Auferstehung, dass er ihnen sich gezeigt hat und dass er ihnen überzeugende Beweise oder hier steht sichere Kennzeichen gegeben hat. Die Jünger sollten darin gefestigt werden, dass Jesus lebt. Ich lebe, sagt Jesus ihnen. Und er überzeugt sie, indem er mit ihnen geht, mit ihnen spricht, indem er mit ihnen isst und mit ihnen trinkt. Es sind sichere Kennzeichen. Und in 1. Korinther 15 können wir nachlesen, dass Jesus in einer Situation mehr als 500 Männern gleichzeitig erschienen ist nach seiner Auferstehung. Frauen sind da noch nicht mal eingerechnet. Mehr als 500 Männer in einem Moment. Das heißt, es gibt weit mehr als 500 Zeugen, die Jesus lebendig gesehen haben. Und wenn ihr an ein heutiges Gerichtsverfahren denkt und wir hätten da über 500 Zeugen, die dasselbe aussagen, dann wäre die Beweislage, glaube ich, sehr einfach. Aber Jesus liefert nicht nur überzeugende Beweise, sondern er lehrt sie auch und er unterrichtet sie. Er unterrichtet sie über das Reich Gottes. Er spricht mit ihnen darüber. Er sagt ihnen viel in diesen 40 Tagen. Und nun ist es aber so, dass wir in dem Wort Gottes für diese 40 Tage gar nicht so viel finden, was dort gesprochen wird. Aber hier steht, dass er sie gelehrt, dass er sie unterwiesen hat und dass er mit ihnen über das Reich Gottes redete. Aber ich bin mir sicher, dass das, was Jesus zu ihnen gesprochen, das, was er mit ihnen geredet hat, dass das eingeflossen ist in die Briefe, die zum Beispiel Petrus oder Jakobus später geschrieben haben. Und zwischen der Auferstehung, Jesu Auferstehung und der Himmelfahrt liegen 40 Tage. Diese 40 Tage nutzt Jesus, um seine Jünger in ihrem Glauben zu stärken, um ihnen Gewissheit der Auferstehung zu geben. Jesus lebt. Und auch hierin ist er treu gewesen, das, was wir schon in der Anbetung gehört haben. Jesus ist treu. Das, was er ihnen vorher versprochen hat, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird, das hat er eingehalten. Jesus lebt, sein Wort hat sich erfüllt. Aber warum ist es so wichtig, dass sich die Jünger dessen gewiss sein können? Wofür ist das so wichtig? Wenn wir richtig gelesen haben, dann haben wir in Vers 1 gelesen, was Jesus anfing zu tun. Dort steht, was Jesus anfing zu tun. Jesus hat hier auf dieser Erde etwas begonnen. Und es war wichtig, dass seine Jünger, seine Nachfolger auch überzeugt waren, dass sie glaubten, weil seine Jünger seine Nachfolger sind. Alle Kinder Gottes sollen das fortführen, was Jesus begonnen hat. Und Jesus bricht seinen Auftrag hier nach der Auferstehung nicht ab. Jesus geht nicht nach der Auferstehung direkt zu seinem Vater und lässt seine Jünger allein zurück. Nein, er gibt den Staffelstab an seine Jünger weiter und bereitet sie vor. Jesus hat den Plan seines Vaters erfüllt. Das haben wir auch gerade im Gebet gehört. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Jesus hat hier gelehrt. Er hat gelitten, er ist gestorben und er ist auferstanden. Jesus hat diesen Auftrag erfüllt. Und diese 40 Tage, die waren der Abschluss seiner Tätigkeit hier auf der Erde. Er war gehorsam bis zum Ende. Er hat das Werk vollendet. Und in Hebräer 5, Vers 8 und 9 können wir lesen, dass er es ans Ziel gebracht hat. Er war gehorsam. Jesus hat den Auftrag bis zum Ende erfüllt. Und dann gibt er den Staffelstab weiter. Aber wie tut er das? Er tut das, indem er seinen Jüngern einen Auftrag gibt und eine Unterstützung verspricht. In Vers 8 können wir lesen: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende dieser Erde. Was macht ein Zeuge? Wisst ihr das? Was macht ein Zeuge? Er sagt aus. Was sagt er aus? Was er sich wünscht? Was er gesehen hat. Ein Zeuge ist verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Ein Zeuge muss das sagen, was er gesehen und was er gehört hat. Ein Zeuge gibt Zeugnis von dem, was er gesehen und gehört hat. Ein Zeuge sagt die Wahrheit. Und seine Jünger sollen Zeugen sein. Seine Nachfolger sollen Zeugen sein. Wir sollen Zeugen sein. Wir sollen berichten von Jesu Wirken, von seinen Wundertaten. Wir sollen seine Lehre weitertragen. Wir sollen die Botschaft vom Kreuz, wir sollen das Evangelium weitertragen. Wir sollen von Jesu leiden und sterben aus Liebe zu dir, aus Liebe zu den Menschen berichten und von der Auferstehung. Wir sollen das ganze Evangelium, die gute Nachricht, weitertragen. Und hier sagt er seinen Jüngern bis ans Ende der Erde. Es ist scheinbar eine unlösbare Aufgabe, und es erfordert auch heute noch sehr viel Kraft und Anstrengung. Ist es also unmöglich? Ich habe versucht, mich in die Lage der Jünger hineinzuversetzen. Die kommen ja größtenteils aus Galiläa, sind durch Samaria gewandert, schon mal in Judäa gewesen, in Jerusalem gewesen. Und wenn sie in Jerusalem waren, haben sie auch schon mitbekommen, dass es andere Teile der Erde gibt. Durch die Römer haben die es so ein bisschen erfahren. Aber so wirklich viel unterwegs, so wie wir es heute sind, bis ans alle Enden der Erde, so waren sie es nicht. Wenn man sich überlegt, dass es damals gar kein Internet gab, kein Radio und kein Auto, dann ist dieser Auftrag schier unmöglich. Eine unlösbare Aufgabe? Nein, weil in Vers 8 steht auch: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist. Jesus verspricht seinen Jüngern, dass sie durch den Heiligen Geist für diese Aufgabe befähigt werden. Und wenn ich mir die Jünger so anschaue, ist da zum Beispiel Petrus. Petrus, der noch vor einigen Wochen Jesus verraten hat. Petrus, der gesagt hat: Den Mann kenne ich nicht. Oder Thomas, der Ungläubige, der sagt: Ich glaube Jesus erst, wenn ich seine Fuß und seine Male an den Füßen und Händen sehe. Oder Jakobus und Johannes, die egoistischen Bestplatzierten im Reich Gottes. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Es ist interessant, dass Jesus genau diesen Männern diese Aufgabe gibt. Und zu Paulus sagt Jesus, er gibt genau diesen Jüngern diese Aufgabe. Und das ist interessant, in Vers 6 haben wir gelesen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Es ist eine Frage, die genau diese Jünger, die diesen Auftrag erfüllen sollen, in den letzten Momenten, nach 3,5 Jahren Belehrung durch Jesus, stellen. Diese Frage. Es ist irgendwie entmutigend. Aber ich finde es interessant, dass Jesus diese Jünger nicht aufgibt, sondern er gibt ihnen eine Aufgabe. Und Jesus sagt zu Apostel Paulus in 2. Korinther 12, 9, dass meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Jesu Kraft, Jesu Größe wird nicht durch unsere Stärke bewirkt, sondern Gott selbst gibt uns die Kraft. Die Kraft kommt nicht aus uns, die Kraft kommt nicht aus den Jüngern, sondern die Kraft kommt von Gott. Gott, der uns befähigt durch den Heiligen Geist, der uns den Heiligen Geist gibt, der den Heiligen Geist auf seine Jünger, auf seine Nachfolger ausgießt. Und die Aufgaben des Heiligen Geistes sind, dass er uns heiligt. Er wohnt in uns. Der Heilige Geist tröstet uns. Der Heilige Geist leitet uns in Wahrheit. Er befähigt uns, Gottes Wort zu verstehen. Der Heilige Geist befähigt uns, Gottes Wort weiterzugeben. Und der Heilige Geist macht in uns noch vieles mehr. Und in 10 Tagen, also 50 Tage nach der Auferstehung, werden wir Pfingsten feiern. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, der Geburtstag der Gemeinde, und da werden wir noch etwas mehr über den Heiligen Geist hören. Der Auftrag, den Jesus hier seinen Jüngern gibt, der ist gefühlt viel zu groß. Es ist so, als wenn euer Kind an die Garderobe geht und die Jacke von der Mama anzieht, die einfach viel zu groß ist, wo die Ärmel so runterhängen. Oder wenn das Kind die Schuhe vom Papa anzieht und die einfach viel zu groß sind und das Kind damit nicht gehen kann. So sieht der Auftrag hier aus, den die Jünger erhalten. Aber Jesus gibt ihnen nicht nur diesen Auftrag, sondern Jesus sagt ihnen auch Unterstützung zu. Jesus sagt ihnen Kraft zu. Jesus sagt ihnen Hilfe zu. Und nachdem er das gesagt hat, bekommen seine Jünger von ihm noch ein Versprechen. Seine Jünger bekommen eine Perspektive aufgewiesen. Und das lesen wir in Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr. Es ist eine sehr komische Situation. Und ich wünsche mir, dass du dich jetzt einfach mal da hineinversetzt. Stell dir vor, Jesus hat dich gerufen und hat dir gesagt, komm mit den anderen Jüngern bitte auf den Ölberg. Stell dir vor, du bist einer der Jünger. Jesus steht da, Jesus spricht noch mit dir, Jesus segnet dich und dann wird Jesus vor deinen Augen emporgehoben. Du siehst, wie Jesus nach oben hin entweicht und nach einer gewissen Weile hüllt eine Wolke Jesus ein. Du und die anderen Jünger, ihr seht Jesus nicht mehr. Und jetzt stehst du da und blickst in den Himmel. Dort, wo du Jesus gerade noch gesehen hast. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Du warst 3 Jahre mit ihm unterwegs. Du hast echt viel investiert. Du hast viel gehört. Du hast viel Neues gehört. Du hast gehört, wie Jesus mit Vollmacht gelehrt hat. Und gerade die letzten Wochen, die waren sehr aufreibend und auch extrem emotional. Du hast gesehen, wie die anderen Jünger Jesus verraten haben. Du hast einen Gerichtsprozess miterlebt, der ungerecht war. Du hast gesehen, wie dein Herr verurteilt wurde, wie er zum Tode verurteilt wurde und wie dieses Urteil vollstreckt wurde. Du hast miterlebt, wie Jesus dort am Kreuz gestorben ist und hattest das Gefühl, es ist alles aus. Und nicht nur das, sondern einer der Jünger, ein Freund von dir, mit dem du sehr viel Zeit verbracht hast, nimmt sich das Leben, bringt sich um. Und danach folgt die Auferstehung. Jesus ist wieder da. Er geht mit dir, er redet mit dir. Er isst und trinkt mit dir, er lehrt dich. Und jetzt stehst du da und guckst hoch, dort, wo Jesus oder Jesus gerade noch gesehen hast. Und jetzt? Was war das? Ist Jesus jetzt weg? Ist das der Schlusspunkt? Ist jetzt alles vorbei? Ist es also doch irgendwo ein Abschied? Wenn ja, dann wird es einem schwer ums Herzen. Denn, so wie ich am Anfang gesagt habe, Abschied nehmen fällt schwer. So stehst du da. So stehen die Jünger da. Und plötzlich stehen dort zwei Männer in weißer Kleidung und sagen zu dir und zu den anderen Jüngern, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Diese zwei Männer rufen dir ins Gedächtnis, Jesus kommt wieder. Was für ein Versprechen. Dieses Versprechen ändert deine Perspektive. Und du beginnst darüber nachzudenken, was Jesus dir in dieser Zeit, als er auf dieser Erde war, gesagt hat, was er dich gelehrt hat. Und wenn ihr die Bibel aufschlagt und nur ein Kapitel liest, Johannes Kapitel 14, das möchte ich jetzt nicht lesen, aber allein in diesem Kapitel sagt Jesus schon so viel vorbereitend auf diese Himmelfahrt. Diese Aussagen werden dir in diesem Moment vielleicht wieder lebendig. Dort sagt Jesus im ersten Vers, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Auch nicht dadurch, dass ich zu meinem Vater hingehe. Ich gehe nämlich hin, euch eine Stätte zu bereiten. Vers 3. Ich möchte, dass ihr seid da, wo ich bin. Ebenfalls Vers 3. Ihr wisst, wo ich hingehe. Vers 4. Und wenn ich bei meinem Vater bin, bin ich in euch und ihr seid in mir. Vers 20. Wenn ihr mich liebt, werde ich in euch wohnen. Vers 23. Ich sage euch alles, das alles sage ich euch vorher, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Vers 29. Ich sage euch all das vorher, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Damit die Jünger glauben können, damit die Jünger im Glauben bleiben, wenn dieses geschieht, wenn Jesus zu seinem Vater geht. Und wenn diese Gedanken oder diese Stelle, das, was Jesus den Jüngern da gesagt hat, den Jüngern auch nur ansatzweise durch den Kopf gegangen ist, dann verstehe ich, warum sie sich anbetend vor Jesus niedergeworfen haben und voller Freude nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Das schreibt Lukas nämlich in Lukas 24, Vers 50 und 51. Sie sind voll Freude erfüllt. Sie danken Jesus. Jesus hat sie vorbereitet. Es ist eine ganz neue Perspektive auf diesen Abschied, der gar keiner ist. Auch Paulus schreibt an die Epheser in Kapitel 3, Vers 17 bis 19, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ich habe in der Predigerschule gelernt, dass man so einen Vers niemals vorlesen soll, weil da steckt so viel drin, dass man eine eigene Predigt drüber halten müsste. Aber ich möchte es trotzdem zeigen und euch auf zwei Dinge konzentrieren. Die habe ich einmal da markiert. Durch den Glauben wohnt Jesus Christus in unseren Herzen. Jesus Christus ist nicht weg, sondern er ist in uns und wir sind in ihm. Und warum sagt er das seinen Jüngern in Johannes 14? Warum bereitet er sie vor? Das haben wir gerade gelesen, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Und was passiert, wenn ich glaube? Wenn ich glaube, ist Jesus in mir. Christus wohnt in uns. Christus wohnt in seinen Jüngern. Christus ist mit seinen Jüngern und auch mit uns als seinen Kindern verbunden. Und wenn Christus in uns wohnt, können wir seine Liebe erkennen. Diese Liebe erfüllt uns komplett mit der Fülle Gottes. Und dann kann ich voller Freude nach Jerusalem zurückkehren. Dann kann ich voller Freude hier in Marienheide sitzen oder auch im Livestream da, wo du bist, und auf der ganzen Welt voller Freude darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Weil all das, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Er hat seine Jünger vorbereitet. Er hat uns vorbereitet. Wir dürfen sicher sein, dass er wiederkommt. Und wir dürfen uns freuen. Warum? Albert hat es in seiner Anbetung gesagt. Gott ist treu. Das, was er sagt, hält er ein. Und das erleben wir fortlaufend im Wort Gottes. Jesus verabschiedet sich nicht. Nein, Jesus vollendet sein Werk. Und dann wird er in den Himmel aufgehoben und geht zu seinem Vater. Er geht uns nur voraus. Und er lässt uns aber auch nicht alleine zurück. Heute haben wir das vollständige Wort Gottes in unserer Mitte. Heute können wir all das lesen, was Gott in seinem Wort verspricht. Und es gibt schon heute so viel Beweise und Nachweise, dass Gottes Wort wahr ist. Er lässt uns nicht allein zurück, er gibt uns einen Auftrag und die notwendige Kraft dazu. Wir sollen seine Zeugen sein. Wir sollen Gottes Wort in die Welt tragen. Nicht aus unserer Kraft, nicht weil wir so gut reden können, nicht weil wir so talentiert sind. Nein, in unserer Schwachheit wird Gott mächtig. Gott befähigt uns, dass wir seine Zeugen sein können. Er gibt uns die Kraft dazu. Und er lässt uns nicht allein zurück, sondern er gibt uns ein Versprechen. Er ändert unsere Perspektive. Er wohnt in unserem Herzen, wenn wir an ihm glauben. Wir können heute Gemeinschaft mit ihm haben. Wir sind mit ihm verbunden. Wir treffen uns hier in Marienheide und reden mit ihm. Und auch nachher, wenn du zu Hause bist, kannst du Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Und wenn ich mir dieses Ganze so anschaue, wenn ich das Wort Gottes betrachte, dann ist die Himmelfahrt von Jesus Christus kein Abschied, sondern es ist ein Geschenk. Die Frage ist, ob du dieses Geschenk mit all dem, was dort drin steckt, ob du es angenommen hast. Und du musst mir die Frage gar nicht beantworten, ob du es angenommen hast. Ich kann die Frage auch anders stellen. Freust du dich darauf, dass Jesus bald wiederkommt? Und wenn du diese Frage nicht angenommen hast, dann hast du dieses Geschenk, was auch hier in der Himmelfahrt steckt, noch gar nicht angenommen. Dann hast du es noch nicht begriffen. Wir dürfen uns freuen. Jesus lebt durch den Glauben in uns. Jesus erfüllt uns. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Er befähigt uns. Er gibt uns einfach so, so viel. Und dann warten wir. Dann freuen wir uns auf etwas. Dann erwarten wir, dass Jesus wiederkommt und uns abholt und wir uns in den Wolken begegnen, dass wir bei ihm sind in der Herrlichkeit. Eine komplett andere Perspektive. Keine Trauer, kein schwerer Abschied, sondern Freude auf ein Wiedersehen, Erwartung. Und diese Erwartung kann dein und mein Leben verändern. diese Erwartung soll dein und mein Leben prägen. Amen.